Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Kohlekonzerne baggern in der Ferne, zerstören unsere Umwelt nur für einen Batzen Geld. Einer der vielen Sprechchöre während der weltweiten Klimademos an diesem Freitag, dem größten Friday for Future, seit es die Bewegung gibt. Während die Demo mit Top bewertet wird, wird das von der Bundesregierung beschlossene Klimapaket von vielen als Flop bezeichnet. Für uns schaut die Kuratorin und Publizistin Adrienne Göhler auf diesen Tag. Wir sind bei Opern- und Theaterpremieren in Bremen und Köln, beim Rosenkavalier und dem Stück der Stunde Vögel von Wajdi Muawad. Wir verfolgen die Zuspitzung beim Streit um den Chef der Hessen-Film und hören, wie afrikanische Museumsmacher über Restitution und postkoloniale Museumskonzepte diskutieren. Aber erst nochmal zurück zum Thema des Tages. Der Schriftsteller Ilja Trojanow über die Herausforderung der Klimakrise.
Die Herausforderung ist ja, Rahmenbedingungen zu schaffen dafür, dass nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft ein jeder Mensch auf Erden halbwegs würdevoll leben kann. Das erfordert ganz eindeutig radikale Veränderungen. Und die werden mit Sicherheit auch kommen. Die werden entweder kommen in einer zivilisierten Form, indem wir die Transformation selber gestalten, demokratisch, rational, oder sie werden kommen, indem wir nicht die richtigen Schritte vornehmen und es dann zu allen möglichen Formen von Mangel, Katastrophe, Krise kommt.
Ändere die Welt, sie braucht es. Auch Bertolt Brecht hat an der heutigen Klimademo teilgenommen, auf einem Plakat am Hamburger Schauspielhaus. In Deutschland sind über 1,4 Millionen Menschen heute für eine konsequente Klimapolitik auf die Straße gegangen. Fridays for Future hat die Menschen aber auch weltweit mobilisiert. Zeitgleich hat die Bundesregierung ein Klimapaket vorgestellt, das von vielen als sehr, sehr unzureichend kritisiert wird. Wir lassen den Tag Revue passieren mit Adrienne Göhler. Sie war Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und in Berlin, politisch aktiv als Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Heute arbeitet sie als Kuratorin und Publizistin. Schönen guten Abend, Frau Göhler.
Guten Abend.
Ja, da standen Leute im Eisbär- und Schneemannskostüm auf schmelzenden Eisschollen oder unter einem Galgen. Wie haben Sie die Demo heute in Berlin erlebt?
Ich habe sie als ein mindestens 4-Generationen-Projekt erlebt, von wirklich heiterer Entschlossenheit, die auch gelegentlich zornige Entschlossenheit war. Es waren einfach kleine, viele kleine persönliche Mitteilungen, also nicht die großen Transparente, wie wir das so von den organisierten Demos kennen, sondern das war extrem vielfältig und es war klar, dass die Botschaft war, wir wollen ein würdevolles Leben haben. Wir wollen ein Leben haben, was auch noch unsere Kinder und Enkelkinder und sowas betrifft. Und da war es so gespenstisch, was gleichzeitig an so dürren Worten rübergekommen ist, die übrigens alle mit einem Bezug zu Friday for Future anfingen, wo man dachte.
Was meinen Sie jetzt mit dürren Worten?
Na, die dürren Worte, die da sagten, was die Ergebnisse der Klima.
Das traf dann natürlich über die sozialen Medien auf den Smartphones ein. Wie waren denn die Reaktionen der Demonstrierenden darauf?
Mein Lieblingssatz, den ich gehört habe, war, das ist das Werk der Pille-Pallisten. Es ist die Fortsetzung des Pille-Palle. Und ich kann dafür keinen freundlicheren Begriff finden, als dass es ein sehr teures Therapieprogramm für die Große Koalition ist, aber relativ wenig an Veränderungen bringt. Und dass die Regierung nicht begreift, was die Stunde geschlagen hat, das finde ich alarmierend.
Was genau kritisieren Sie?
Na, es sind autistische Verhaltensweisen. Also über 62% der Gesellschaft sagt, wir wollen, dass sich was ändert, und zwar grundlegend. Und die Regierung macht hier ein bisschen Stellschraube, dort ein bisschen Stellschraube. Das kann einfach niemanden mehr überzeugen. Es geht, es braucht ein Umdenken. Und diese Bewegung ist eine globale Bewegung, die ganz klar das Umdenken fordert, die ein extrem kritisches Verhältnis zum Kapitalismus hat, die Ursachen und Wirkungen benennen, die eigentlich fast so was wie eine holistische Perspektive plötzlich an den Tag legt und die Regierung eigentlich dazu zwingen müsste zu sagen, okay, wir haben irgendwie Signale, Völker hört die Signale. Die Regierung hat sie nicht gehört.
Auch Fridays for Future spricht von Mutlosigkeit, von einem gigantischen Politikversagen. Das könne nicht die Antwort auf 9 Monate Klimastreik sein. Und der Tag habe gezeigt, dass die Gesellschaft schon weiter ist als die Bundesregierung. Sie sagen ja 62%. Ja. Ich weiß nicht genau, wo die Zahl her ist. Und bin mir nicht so sicher, ob die breite Gesellschaft tatsächlich bereit ist, am Ende Einschränkungen in Kauf zu nehmen.
Nein, das ist eine Frage, wie wir darüber sprechen können. Also wenn jetzt tatsächlich nur übrig bleibt, Benzin teurer und Flüge teurer von dem, was die Regierung zustande gebracht hat, dann weiß man auch, dass sie die Verantwortung, die Zusammenhänge zu zeigen, nicht wirklich wahrgenommen hat. Und das muss man ja doch irgendwie erwarten dürfen. Sie sagen, okay, das eine hat mit dem anderen zu tun, die Klimaerwärmung hat. Und wir schicken dann irgendwelche Schiffe an den Polarkreis und hoffen, dass sie uns große Erkenntnis bringen. Wir wissen, dass wir unweigerlich handeln müssen, jetzt. Und dieses Jetzt-Gefühl hat sich wirklich sehr stark durchgesetzt. Und es hat einen großen Mut und eine große Entschlossenheit. Und ich glaube, was uns alle so trägt, ist, dass wir verstanden haben, es geht eigentlich weltweit, und das ist zum ersten Mal, auch ich habe eine lange Demonstrationsgeschichte, streckenweise bin ich auch natürlich an Gorleben, ich war ganz gerührt, als plötzlich die Fahne Freies Wendland auch irgendwo auftauchte. Man wird natürlich daran erinnert, aber ich kann mich an nichts erinnern, wo wir eine so klare weltweite Bezogenheit hätten. Und es sind die jungen Leute und es sind die jungen Frauen, die sagen, es reicht. Und das ist natürlich ein großes kulturelles Moment.
Sie selbst, Adrian Göhler, sind ja zurzeit Fellow am Nachhaltigkeitsinstitut IASS in Potsdam. Sie haben eine Wanderausstellung initiiert, in der es um Ästhetik und Nachhaltigkeit geht. Zur Nachahmung empfohlen ist das Motto. Wie kann denn die Kunst die Nachhaltigkeitsdebatten voranbringen?
Naja, indem sie auf die Ästhetik heißt ja eigentlich die Summe der Wahrnehmung, die Summe der sinnlichen Wahrnehmung, indem sie sehr stark machen kann, was es bedeutet, was wir alles so an Zahlen hören, die in Dreidimensionalität, in Skulpturen, in Performances auszudrücken, macht die Sache viel tiefer. Sie müssen nicht erklären, dass wir nicht nur Sonnenenergie brauchen, sondern vielleicht auch die Demokratie. Wenn zum Beispiel eine Arbeit von einem amerikanischen Künstler heißt Solar Powered Electric Chair, also solarbetriebener elektrischer Stuhl. Und es klingt wahnsinnig sarkastisch. Und dann stellt man fest, dass ein Gouverneur in Texas das auch schon mal so gedacht hat.
Gerade macht diese Ausstellung Station in Thüringen. Am Sonntag ist die Finissage in Erfurt, finanziert vom Umweltministerium. Ja. Das ist ja auch interessant, nicht vom Kulturministerium.
Ja, das ist für mich so eine wirklich schöne Neuerung. Da wollte ich eigentlich schon hin. Ich mache diese Wanderausstellung schon seit 8 Jahren. Und in der 18. Station ist es mir gelungen, dass das Ministerium in Thüringen auf Anlass des Nachhaltigkeitsbeirates, das ist sehr selten, dass die so stark sind, übrigens sehr von Frauen dominiert, und die haben gesagt, wir wollen diese Ausstellung haben.
Kommentatoren sagen, ich komme nochmal zurück auf den heutigen Tag, dass die Physikerin Merkel jetzt ihre letzte Chance im Grunde verpasst habe. Mit welcher Botschaft fährt die Kanzlerin denn jetzt zum UN-Klimagipfel nach New York?
Also aufgefallen ist das Wenige, was ich gesehen habe in den Medien von der Pressekonferenz, dass sie mal wieder gesagt hat, ich als Physikerin. Also sie scheint sich doch wieder so einigermaßen ihrer Vergangenheit zu erinnern. Aber sie war natürlich nie wirklich eine Klimakanzlerin, sondern sie hat sich immer in wahnsinnigen Kompromissen ergangen. Ich fürchte, sie wird das sagen müssen, was wir alle jetzt verstanden haben. Wir werden es wahrscheinlich bis 2030 nicht schaffen. So jedenfalls nicht. Ein Jetzt ist nicht zu spüren.
Nach der Mega-Demo für mehr Klimaschutz und das mutlose Klimapaket der Regierung, Adrian Göhler. Herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio.
Sehr gerne.
Wir haben schon darüber berichtet, aber der Konflikt um den Chef der staatlichen hessischen Filmförderungsgesellschaft Hessenfilm, der spitzt sich zu. 350 Filmschaffende haben Hans-Joachim Mendig zum Rücktritt aufgefordert. Hintergrund ist sein Treffen mit dem AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen, der dieses Treffen anschließend als konstruktiv politisch bezeichnet hat. Mendig dagegen hat auf Nachfrage der hessischen Kunstministerin Angela Dorn schon vor Tagen erklärt, das Treffen sei privat gewesen. Den Filmschaffenden reicht diese Erklärung nicht. Heute wurden in Frankfurt die Nominierungen der hessischen Film- und Fernsehpreise vorgestellt, ohne Hans-Joachim Mendig. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau berichtet.
Es ist ein Rauschmiss auf Raten. Schon heute war Hans-Joachim Mendig bei der Bekanntgabe der Nominierungen der hessischen Film- und Kinopreise nicht mehr dabei. Denn die zuständige hessische Kunstministerin Angela Dorn wollte nicht, dass der Konflikt zwischen vielen Filmemacherinnen und Filmemachern und dem Chef der staatlichen hessischen Filmförderung die Veranstaltung dominiert.
Nein, und das war schon früher entschieden. Herr Mendig war ein Jurymitglied, wie viele andere. Und wir hatten uns im Vorhinein schon entschieden, dass es uns wichtig ist, dass wir heute auch wirklich symbolisch zeigen mit Herrn Lewandowski, dass wir deutlich machen, uns geht es wirklich um den Film, um die Filmschaffenden, um den Nachwuchs, um das, was da Wunderbares passiert, und haben sehr bewusst vorher entschieden, dass das da zum Gesamtkonzept dazugehört.
So saß also heute statt Hans-Joachim Mendig der 1975 in Warschau geborene und in Offenbach aufgewachsene Filmemacher Piotr Lewandowski neben der Ministerin. Lewandowski, dessen SWR-Tatort Hüter der Schwelle Ende September in der ARD läuft, zeigte sich schockiert darüber, dass sich nun so viele Filmschaffende aus Protest gegen Mendig von der hessischen Filmförderung abwenden.
Was mich persönlich sehr schmerzt, ist die Tatsache, dass plötzlich so viele Leute nicht mehr in Hessen drehen wollen. Plötzlich ist die Förderung ein Problem und das finde ich extrem schade. Das verletzt mich extrem.
Die hessische Kunstministerin Angela Dorn von den Grünen beschreibt die Ausmaße, die die Proteste gegen Hans-Joachim Mendig inzwischen angenommen haben.
Ich habe in den vergangenen Tagen zahlreiche Protestschreiben erhalten, in denen Filmschaffende ankündigen, nicht mehr mit Hessenfilm zusammenarbeiten zu wollen. Mehrere Mitglieder von Fördergremien haben angekündigt, sich zurückzuziehen, mindestens ihr Amt ruhen zu lassen. Die Hessenfilm hat den Auftrag, eine vielfältige Kulturlandschaft im Film zu gewährleisten. Und deshalb sehe ich die wachsende Entfremdung zwischen Herrn Mendig und vielen Filmschaffenden mit zunehmender Sorge.
Die Grünen-Politikerin Dorn ist seit dem 18. Januar dieses Jahres hessische Kunstministerin. Heute machte sie deutlich, es geht beim Fall Mendig nicht nur um das Treffen zwischen dem Chef der Hessenfilm und dem AfD-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen. Doch Mendig schweigt seit Tagen. Die Entfremdung zwischen ihm und den Filmschaffenden besteht jedoch ohnehin schon seit längerem, so Angela Dorn.
Sie zeichnet sich bereits seit längerer Zeit ab. Ich habe seit meinem Amtsantritt mit Herrn Mendig mehrere Gespräche genau über die Frage des offenen und kooperativen Umgangs mit den Filmschaffenden geführt. Und angesichts der neuen Entwicklungen habe ich für kommende Woche eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung angesetzt. Wir werden da darüber sprechen, über den Vertrauensverlust vieler Filmschaffender gegenüber dem Geschäftsführer der Hessenfilme Medien GmbH, über die Rücktritte von Jurymitgliedern und einen möglichen Imageschaden für das Land Hessen und den Hessenfilm.
Die außerordentliche Aufsichtsratssitzung findet nun am kommenden Dienstag statt. Viele Filmschaffende erwarten, dass in der Sitzung die Amtszeit des Hans-Joachim Mendig als Chef der hessischen Filmförderung beendet wird. Doch Mendig wird am Dienstag noch einmal die Chance bekommen, seine Sicht der Dinge darzustellen. Allerdings, die Veranstaltung heute zur Nominierung der hessischen Film- und Fernsehpreise ohne Mendig zeigte, es ist schwer vorstellbar, dass er noch einmal als Geschäftsführer der Hessenfilm das Vertrauen der Filmschaffenden und des zuständigen Ministeriums zurückgewinnen kann. Der Offenbacher Regisseur Piotr Lewandowski hofft jedenfalls, dass Hessen bald wieder positiv als Standort für Film- und Fernsehfilme Schlagzeilen macht und nicht durch von Rechtspopulisten vereinnahmte Restaurantbesuche, ob privat oder politisch.
Deswegen habe ich jetzt heute auch mehrmals erwähnt, dass ich auch hier gedreht habe und sehr glücklich darüber weiß. In der Filmbranche bin ich relativ jung und habe nicht so viele Filme gemacht, aber ich merke einfach, dass es schöner ist, hier zu drehen, zu Hause aufzuwachen und von hier aus Filme machen zu können. Und man kann wunderbare Stars und Leute überzeugen, hier zu drehen. Es ist einfach ein Land, wo die Brücken nicht verbrannt sind, wo man einfach wunderbare Locations hat und wahnsinnig viele Künstler, die man unterstützen muss. Und das ist das, was ich dazu sagen möchte.
Die Hessen-Film und der Konflikt um ihren Noch-Chef Hans-Joachim Mendig, Ludger Fittgau über einen Herausschmiss auf Raten. Vordergründig geht es um die Vergänglichkeit der Liebe, doch eigentlich ist der Rosenkavalier ein schmerz- und rauschhafter Abgesang auf eine zu Ende gehende Epoche. Zur Uraufführung 1911 steckte das Werk voller Bezüge zur Gegenwart. Text Hugo von Hofmannsthal, Musik Richard Strauss. Richard Strauss Rosenkavalier, neu inszeniert am Theater Bremen. Direkt aus der Premiere kommt unser Opernkritiker Uwe Friedrich. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der Regisseur Frank Hilbrich hat den Ruf, solche Repertoire-Schlachtrösser klug gegen den Strich zu bürsten, haben Sie mir vorher gesagt. Wie macht er das jetzt beim Rosenkavalier?
Er schärft die Konflikte vor allem, und zwar zeigt er in der Tat die Architektur des Begehrens, die Architektur von Beziehungen, wie sie sich aufbauen, wie sie unter Gewalt dann auch leiden. Im zweiten Akt mit dem Baron Ochs auf Lerchenau zeigt er das überdeutlich sogar. Und wie sie enden, wie sie problematisch sind. Und dafür hat er gemeinsam mit dem hiesigen Generalmusikdirektor Joël Gamzu das Stück doch heftig gekürzt. Alles, was irgendwie nach Genreszene aussehen könnte, also das Lever bei der Marschallin oder auch die großen Schabernack- und Beisel-Szenen mit den Waisenkindern und vermeintlichen Kindern von Lerchenau, alles gestrichen. Es bleiben insgesamt nur noch 8 Personen übrig.
Und was ist das Konzentrat? Also damals ein Stück zur Gegenwart und heute?
Interessanterweise kümmern die sich alle, inklusive dem Bühnenbildner Sebastian Hanak, der ein Labyrinth quasi hochkant gestellt hat, ein sehr kluger Raum, der erst sehr klein ist, sich dann öffnen kann, indem die Segmente vor- und zurückgeschoben werden, kümmern die sich eigentlich alle gar nicht um den sozialen Ort des Stücks. Also, dass die Fürstin ganz oben steht in der sozialen Ordnung, dass der Graf Rofrano etwas drunter, aber immer noch deutlich über dem Baron, und dass der Herr von Faninal nur Bagatelladel ist. Also diese sozialen Schichtungen, die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Das wird nur noch mal in Rudimenten, die sich nun gar nicht wegstreichen konnten, erwähnt. Stattdessen wird der Baron Ochs im ersten Akt zwar zu einem Verführer, ein direkter Verwandter, ein naher Verwandter von Falstaff, der zwar vielleicht belächelt wird, aber doch auch erotische Qualitäten hat, wird er im zweiten Akt im Grunde zu einem Vergewaltiger, wo er eigentlich so recht polterig ist, aber doch immer noch als Gatte in Frage käme prinzipiell. Da ist völlig klar, der kennt überhaupt keine Grenzen. So wird der Rosenkavalier zum Stück zur MeToo-Debatte und über toxische Männlichkeit. Ob man sich damit aber einen Gefallen tut, alles Subtile aus dem Rosenkavalier rauszunehmen, da habe ich dann doch meine Zweifel.
Kommen wir zum Klang. Der scheint ja sehr satt zu sein. Zumindest hatte ich bei diesem Ausschnitt den Eindruck. Der israelisch-amerikanische Dirigent Joël Gamzu, Sie haben ihn schon erwähnt, seit 2 Jahren Generalmusikdirektor am Theater Bremen. Den haben ja viele gerade als interessanten Dirigenten auf dem Schirm. Ja, wie klingt sein Rosenkavalier?
Er ist auch tatsächlich hier ein ganz energetischer und ganz vorwärtstreibender, teilweise für mich verblüffend schnell das dirigierender Mann, der allerdings auch tolle Solisten zur Verfügung hat. Gerade Patrick Zielke als Baron Ochs ist wirklich hinreißend, wunderbar komisch, ungeheuer, ja auch erotisch in seiner ganzen doch sehr wuchtigen Körperlichkeit, die wiederum toll inszeniert ist von Frank Hilbrich. Also die versuchen was, die machen hier Experimente, das ist erstmal zu loben, auch mit den Einschränkungen, dass ich es nicht ganz geglückt im Konzept finde, aber es ist virtuos umgesetzt, auch mit Nadine Lehner als Feldmarschallin, eine junge Frau, die Abschied nimmt, also nicht eine alte Frau, bei der sowieso klar ist, dass sie den jungen Liebhaber nicht wird halten können, das ist Nathalie Mittelbach hier in Bremen, sondern die sind alle ungefähr gleich alt, auch Sophie Nerita Poquitite. Und das macht diese ganze Handlung natürlich sehr interessant in diesem Quid pro Quo. Wer geht mit wem mit? Wer wird von wem gerade tief verletzt? Und alles das wird die Subtilität, die mir szenisch mitunter gefehlt hat, die ist sowohl gesanglich als auch aus dem Orchester dann da. Ein deshalb doch spannender Abend.
Das Fazit von Uwe Friedrich, der neue Rosenkavalier am Theater Bremen. Besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Marianne Allweis.
Der russische Schauspieler Pawel Ustinow ist wieder frei. Ein Gericht in Moskau ordnete an, ihn aus der Haft zu entlassen. Er darf die russische Hauptstadt aber nicht verlassen. Der 23-Jährige war im Zuge des Protests vor den Regionalwahlen zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ustinow soll einem Polizisten bei einer nicht erlaubten Kundgebung die Schulter ausgekugelt haben. Beweise dafür gibt es nicht. In den vergangenen Tagen hatte es Kritik an Justizwillkür in Russland gegeben. Selbst Kreml-treue Kreise und die orthodoxe Kirche hatten protestiert. Unser Moskau-Korrespondent Tilko Kries warnte dennoch davor, die Freilassung Ustinows zu überschätzen.
Ich würde generell über diese Prozesse nach den Sommerprotesten sagen, sie dienen dazu, einzelne Menschen herauszupicken und sie sehr, sehr hart zu verurteilen, gelegentlich ohne Grundlage. Das dient dazu, Furcht zu verbreiten, sodass Menschen möglichst zu Hause bleiben und dass sie eben Angst haben, festgenommen zu werden. Denn klar ist, eine Festnahme, ein hartes Urteil, 3,5 Jahre Strafkolonie, das kann offenbar jeden treffen.
Die Grünen-Politikerin Renate Künast darf unter anderem als Stück Scheiße bezeichnet werden. Dieses Urteil des Berliner Landgerichts ist auf breite Empörung gestoßen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sagte dem Tagesspiegel, wenn uns an der Demokratie gelegen sei, müsse der politische Wettstreit vor Gewalt geschützt werden. Im Deutschlandfunk Kultur kündigte Künast an, Beschwerde einzulegen.
Fast träume ich davon, mal beim allerhöchsten Gericht zu landen, damit man endlich darüber reden kann, ob in einer Demokratie Politiker, und zwar egal, ob der ehrenamtliche Bürgermeister irgendwo oder eine Abgeordnete, ob die eigentlich all das hinzunehmen haben, dann ist die Grundlage von Demokratie, nämlich dass Menschen sich fürs Land engagieren, irgendwo abhanden gekommen. Dann gibt es auch kein Ehrenamt und Ähnliches mehr, wenn Staat nicht sagt, wir ziehen irgendwo eine Grenze, so nicht.
Die Bundestagsabgeordnete Renate Künast. Im Haus der Kunst in München ist der Ärger zwischen dem kaufmännischen Direktor Bernhard Spies und der Belegschaft weiter eskaliert. Nachdem der chinesische Künstler Ai Weiwei für Aufsichten demonstriert hatte, die von Outsourcing bedroht sind, und Spies ihn des Hauses verwiesen hatte, verschickte dieser nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ein hausinternes Rundschreiben. Darin droht er demnach allen, die sich an der Aktion beteiligt haben, mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen und macht Mitarbeiter für die Finanzschwierigkeiten des Hauses verantwortlich. Nach Kritik an diesen Vorwürfen ließ Spies heute öffentlich erklären, die Nerven bei allen Beteiligten seien höchst angespannt, er habe einen externen Mediationsprozess vorgeschlagen. 3 Monate nach dem Tod des Freiburger Unternehmers Paul Ege geht seine Sammlung in einem neuen Museum auf. Ege hatte mehr als 60 Jahre lang zeitgenössische Kunst gekauft und in dem von ihm eröffneten Kunstraum Alexander Bürkle ausgestellt. Ab Sonntag sind Teile davon in einem neuen und größeren Museum zu sehen.
Fazit im Internet. deutschlandfunkkultur.de/fazit.
Schon ist die Rede vom Stück der Stunde. Vögel heißt es und stammt von dem kanadisch-libanesischen Autor Wajdi Muawad. Einmal mehr befasst er sich mit dem Nahostkonflikt. Diesmal mit Blick auf eine jüdisch-arabische Liebesgeschichte, in der das Paar mit den Erfahrungen der Eltern- und Großelterngeneration zu kämpfen hat. In dieser Spielzeit steht dieses Stück in insgesamt 16 deutschsprachigen Theatern auf dem Spielplan und war somit auch schon mal Thema hier in Fazit. Heute Abend gab es die Premiere am Schauspiel Köln. Wie bei der Uraufführung 2017 in Paris ist auch Stefan Bachmanns neue Inszenierung mehrsprachig. Englisch, Hebräisch, Arabisch und Deutsch. Eine Romeo- und Julia-Geschichte aus der politisch aufgeladenen Gegenwart.
Ihr geht in die Irre. Und ihr treibt uns in die Irre. Und ihr vergiftet mir das Leben, alle beide.
Ve'hayadim ivaldush lamincha. Ivaldu Yehudim. Im Hashem, Hasei, Sheyeshla, Uachida.
Egal, wenn meine Kinder keine Juden sind.
Als er nie in meinem Bett.
Das besser. Scheiß darauf.
Ein Ausschnitt aus Wajdi Muawads Drama Die Vögel von Stefan Bachmann, neu inszeniert am Schauspiel Köln. Christoph Orem kommt gerade direkt aus der Premiere im Depot 1. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, was sind das für Konflikte, die diese jüdisch-arabische Liebesgeschichte überschatten? Was bricht hier auf?
Natürlich muss dann so ein Konflikt erstmal am Festmahlstisch ausbrechen beim Passafest. Eitan Zimmermann ist eigentlich ein deutscher Jude, der jetzt in New York Biogenetik studiert und der hat sich da in die Araberin Wahida verliebt. Das ist wohl wirklich die Liebe seines Lebens, deshalb lädt er seine Eltern und auch seinen Großvater zu sich ein zum Passafest und da bricht das dann eben heraus. Und da bricht heraus, dass sein Vater David eben wirklich darunter leidet, dass er sich mit einer Araberin verbinden möchte, denn die Kinder, die diese Araberin ihm schenken würde, das wären dann ja keine Juden. Und damit, das wirft er jetzt seinem Sohn Eitan dann vor, würde er ja mit weiter daran arbeiten, dass das jüdische Volk ausgelöscht ist. Und das ist ja schon schwer genug für Israel, da umgeben zu sein von Feinden. Man sieht also, man hat es hier wirklich mit einer fundamentalistischen Position zu tun.
Das Ganze also viersprachig. Konnten Sie diesem Sprachgewirr gut folgen?
Da die Bühne so aufgebaut ist, dass sie auch einem Guckkasten gleicht, wo dann oben drüber eben die Übersetzungen laufen, in Deutsch und Englisch auch, konnte man das ganz gut machen, zumal ich auch des Englischen gut mächtig bin und viel der Handlung dann doch auch auf Englisch abläuft. In den Passagen, in denen länger Arabisch oder Hebräisch gesprochen wurde, da ist man dann schon ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem Geschehen auf der Bühne und eben dann doch dem Mitlesen darüber. Im Großen und Ganzen wurde man aber nicht abgelenkt.
Aber die Schauspielerinnen und Schauspieler sind ja nicht alle Muttersprachler, die mussten sich das beim Probenprozess aneignen zum Teil. Funktioniert das?
Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also ab Mai haben die ersten Sprachübungen begonnen und es ist nicht so, dass man jetzt bei dem Schauspiel da sagen kann, dass da irgendeine Barriere gewesen wäre. Also gerade bei Bruno Katumas, der diesen Vater spielt, David, der muss schon sehr viel auch auf Hebräisch sprechen. Jetzt bin ich des Hebräischen nicht mächtig und kann nicht sagen, wie stark wirklich sein Akzent ist dabei. Aber das funktioniert tatsächlich sehr gut, auch deswegen, weil das ganze Stück eben um Identitäten geht und Sprache hier eben auch als Anzeiger einer Identität verstanden wird und damit auch wirklich essentiell die Figuren ausmacht. Also es ist eine sehr kluge Geschichte, das auch tatsächlich in diesem babylonischen Sprachengewirr zu belassen, weil man eben verhandelt, inwiefern Identitäten und Sprache zusammenhängen.
Der Regisseur und Intendant Stefan Bachmann hatte ja 2007 mit Muawads Stück Verbrennungen einen großen Erfolg in Wien, ist dafür auch mit dem Nestroy-Preis ausgezeichnet worden. Jetzt also Vögel, erneut ein Text von Muawad, auch ein ähnlicher Stoff, wieder stark?
Ich finde schon, dass das wirklich eine gelungene Aufführung ist. Dadurch, dass die Schauspieler sich hier auf diese Sprache so konzentrieren und auch diese Identität so naturalistisch darstellen. Also die Figuren sehen auch so aus, als könnten sie tatsächliche Figuren sein. Da wird dann auch nicht das moderne Regietheater sozusagen durchdekliniert. Da werden keine Rollen gewechselt, da tritt der Schauspieler nicht aus der Rolle heraus. Das funktioniert sehr gut, weil es so eine Art Illusionstheater schafft, das einen wirklich fast schon filmisch mitnimmt. Und so ist das dann auch auf der Bühne dargestellt. Man hat diesen Guckkasten, das hatte ich schon erwähnt, da gibt es dann einen Lamellenvorhang, der an eine Mauer erinnert. Die Mauer, die diese ganzen Personen voneinander trennt. Lustigerweise ist dieser Lamellenvorhang aber natürlich durchlässig, was im Kontrast dazu steht, dass die Figuren eigentlich ihre Position nicht verlassen können. Auf der Bühne dann macht Bachmann das so, dass er die Handlung in kleine Szenen, mal links, mal rechts, mal in der Mitte, ineinander überführen lässt. Also wenn sie sich um das Krankenbett von Eitan mal versammeln oder eben zusammen um einen Tisch herumlaufen, rumsitzen. Und das Ganze hat eine sehr schöne Dynamik und einen schönen Rhythmus, der einen wirklich gut mitnimmt.
Diese Mauer, die Sie beschreiben, Bühnenbild Jana Findeklee, das könnte ja jetzt auch ein bisschen zu plakativ sein.
Ebenso mit dem Titel Vögel, also die Wesen, die sich eben über diese Mauer bewegen können. Und tatsächlich ist dann auch ein großer Teil der Inszenierung, immer wieder taucht dieses Motiv des Vogels auf. Am Ende dann in einer Parabel, in der erzählt wird von einem Vogel, der eben so gerne mit den Fischen leben möchte. Aber das kann er als Vogel natürlich nicht. Aber als er dann ins Wasser taucht, da wachsen ihm dann Kiemen. Und da wird dann auch wirklich ein wenig, ich sag mal, das Klischee überdeutlich. Da wird dann auch ein bisschen kitschig, wenn am Ende dann Bruno Katumas als David ganz nackt, weil er gestorben ist inzwischen, aber die Vogelschwingen ausbreitet und halt als Vogel über die Bühne tanzt.
Der Nahostkonflikt im Spiegel einer Liebesgeschichte, gibt es denn da jetzt ein Happy End und so mit Optimismus?
Wie ich eben erwähnt habe, diese Parabel ist sozusagen das, was da als Optimismus auftaucht. Ansonsten ist das schon geprägt von Kriegsbildern, von Galgenhumor, also man darf auch mal lachen dabei, das findet schon auch statt. Margot Gödrös, Lea ist die Großmutter, die mit ihrer Kaltschnäuzigkeit und damit, dass sie ganz hart die Wahrheit aussagt, dann tatsächlich auch für Lacher sorgt. Optimismus kann man so nicht sagen, es ist eher so, dass da wirklich der große Wunsch am Ende steht, diesen Konflikt doch endlich zu beenden und damit auch den vielen Gefallenen des Konfliktes Frieden zu gönnen.
Christoph Orem über Stefan Bachmanns Inszenierung der Vögel von Vashti Muawad am Schauspiel Köln. Besten Dank. Und in unserem Theatermagazin Rang 1, da kommen wir an diesem Samstag nochmal auf die Frage zurück, warum Vögel das Stück der Stunde ist. Die Spuren der Kolonialzeit in den Sammlungen der Museen sind ja immer wieder ein Thema hier in Fazit. In dieser Woche haben wir darüber berichtet, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz 23 Leihgaben nach Namibia schickt. Offiziell also Leihgaben, keine Rückgaben. Wobei, so Stiftungspräsident Hermann Partzinger, es relativ wahrscheinlich sei, dass die Objekte nicht mehr nach Deutschland zurückkämen. Heute wollen wir den Blick weiten und fragen, wie darüber in afrikanischen Ländern selbst debattiert wird. Unsere Korrespondentin Leonie March hat die vergangenen 3 Tage an einer großen Museumstagung in Namibia teilgenommen. Auf Einladung des Goethe-Instituts sind dort Museumsmacher, Forscherinnen und Künstler aus verschiedenen afrikanischen Ländern und auch aus Deutschland zusammengekommen. Leonie March, guten Abend in Windhoek.
Guten Abend.
Anknüpfend an die hiesigen Restitutionsdebatten, welche Haltung haben denn afrikanische Museumsmacherinnen zu diesem Thema Leihgabe statt Rückgabe?
Ja, nun aus hiesiger Sicht können diese Leihgaben eigentlich nur eine Zwischenlösung sein, aber das hört sich bei Hermann Partzinger ja ganz ähnlich an. Also insofern scheint das Konsens zu sein. Es gibt Kritiker hier, die sagen, diese Leihgaben seien eine reine Hinhaltetaktik europäischer Museen. Andere sagen, das ist ein versöhnliches Signal, das zeigt, dass die europäischen Museen zeigen, wir möchten, dass ihr diese Objekte wiederbekommt. Und diese Leihgaben gehen dann ja auch später in unseren Besitz über. Also da gibt es sehr unterschiedliche Haltungen auf dem Kontinent. Afrika spricht in diesem und in anderen Punkten nicht unbedingt mit einer Stimme.
Was passiert denn mit restituierten Objekten oder jetzt solchen Leihgaben, wenn sie zurückgekommen sind?
Das ist auch unterschiedlich und das kommt vor allem auf die Objekte selbst an. Also ob sie zum Beispiel in bestehende Sammlungen von Museen integriert werden. In einigen Fällen sollen für diese Objekte sogar neue Museen gebaut werden. Entsprechende Pläne gibt es zum Beispiel für die Witboi-Bibel und Peitsche, die ja Anfang des Jahres von Deutschland hier zurück nach Namibia gegangen ist. Es gibt auch Fälle, in denen Objekte zurückgehen an die Nachkommen der Besitzer. Das ist natürlich bei sterblichen Überresten, die ja auch zu Hunderttausenden noch in anthropologischen, ethnologischen Sammlungen lagern, ganz eindeutig. Die müssen mit entsprechenden Ritualen bestattet werden. Die sollen in keinem Museum mehr lagern. Aber teilweise ist das auch innerhalb dieser Länder strittig, was nun mit diesen restituierten Objekten passieren soll. Aber überall auf diesem Kontinent wird betont, dass man selbst entscheiden möchte, was mit diesen Objekten passiert. Es gibt ja immer mal wieder den Einwand, Afrika habe für diese Objekte gar keine geeigneten Einrichtungen. Und da sagt man hier ganz klar, auch auf der Konferenz in den letzten Tagen war das so, selbst wenn wir entscheiden, dass wir diese Objekte in den Wald stellen oder unter unser Bett legen, dann ist das unsere Sache und darf nicht von den ehemaligen Kolonialstaaten diktiert werden. Gegen solche Bevormundungen wehrt man sich also hier ganz vehement.
Afrikanische Museen selbst sind ja mit ihren Sammlungen zum Teil auch in koloniale Konflikte verstrickt. Kam das auch zur Sprache, wie das aufgearbeitet wird?
Ja, das fand ich einen besonders spannenden Punkt, denn viele Museen sind hier ja während der Kolonialzeit entstanden, haben daher also selbst teils problematische Sammlungen. Also hier wurde zum Beispiel geredet über das Iziko-Museum in Südafrika. Da liegen zum Teil noch Gebeine aus Botswana. Die sollen nun auch restituiert werden. Also es gibt auch eine innerafrikanische Restitution aus diesen Museen aus der Kolonialzeit. Es gab hier einen Wissenschaftler, der sagte, die Museen sind sozusagen Crime Scenes, also Orte des Verbrechens. Die Museen hätten, auch die afrikanischen Museen, hätten profitiert von der Kolonialzeit und müssten sich jetzt sozusagen neu erfinden. Darüber wurde hier sehr offen, sehr nachdenklich, sehr selbstkritisch diskutiert. Und es geht natürlich jetzt um die Frage, wie können sich diese Museen dekolonisieren, so wird das hier genannt. Also wie können sie sich von dieser Kolonialgeschichte trennen, wie können sie damit umgehen und neue Wege finden.
Wie überall auf der Welt wurde auch in Windhoek darüber gesprochen, wie man Museen generell attraktiver machen kann, wie man ja, neue Besuchergruppen erschließen kann. Sie haben jetzt schon neue Museumsprojekte kurz angedeutet. Gab es da insgesamt noch andere interessante Konzepte?
Ja, es gab jeden Tag an diesen 3 Tagen mindestens 3 neue Museumsprojekte, die vorgestellt wurden, also teils in bestehenden Museen, teils aber auch ganz neue Museumsprojekte. Also zum Teil entstehen ja neue Museen oder sind schon entstanden in Dakar etwa, das große Museum, oder in Nigeria. Dort wird demnächst ein sehr großes Museum, ein privates Museum von einem nigerianischen Sammler eröffnet. Dann spielen aber auch so Dinge wie Digitalisierung eine Rolle. Da habe ich mit einer kenianischen Kuratorin darüber gesprochen. Die haben ein Projekt, in dem sie ihre Objekte eben digitalisieren, damit eben auch Menschen, die zum Beispiel nicht in der Hauptstadt wohnen, nicht ins Museum gehen können, trotzdem einen Zugang haben zu diesen Objekten und vielleicht auch denken, Mensch, da müssen wir mal hinfahren, die Objekte müssen wir uns mal angucken. Und dann gibt es noch 2 ganz wichtige Punkte. Eines ist, die Communities einzubeziehen, also diese Museen sozusagen nicht als Hallen der Kolonialzeit, die ja früher auch für Afrikaner dann nicht zugänglich waren, nicht als solche zu bewahren, sondern lebendige Museen zu schaffen, Nachfragen zu den Objekten zu stellen, in den Communities, aus denen sie stammen, mit ihnen zu interagieren zum Teil, wo das möglich ist. Also Trommeln zum Beispiel wieder klingen zu lassen und nicht hinter Scheiben stehen zu lassen. Es gibt Museen, die zu Menschen kommen. Es geht hier darum, Mauern abzureißen. Und das war ein großes Thema hier auf der Konferenz, wie man das schaffen kann. Und das ist jede Menge Arbeit, weil ich war hier in Windhoek in mehreren Museen und die sind noch sehr, sehr altbacken. Und da ist also von Digitalisierung und von einer großen Lebendigkeit noch sehr wenig zu spüren, leider.
Postkoloniale Museumskonzepte und Restitution. Leonie March über die aktuellen Museumsgespräche, die auf Einladung des Goethe-Instituts heute in Windhoek zu Ende gegangen sind. Besten Dank.
Vielen Dank, gerne.
So, und was schreiben die Zeitungsfeuilletons an diesem Samstag? Das weiß Adelheid Wedel.
Nach so einem klimabewegten Tag erwartet man auch in den Feuilletons der überregionalen Zeitungen Informationen oder Meinungen zum Thema. Wir werden fündig. Wir brauchen Luft zum Atmen, gibt der Schweizer Landschaftsarchitekt Enzo Enea der Neuen Zürcher Zeitung zu Protokoll. Philipp Meyer porträtiert den Star-Landschaftsarchitekten, dem der Nachhaltigkeitsgedanke am Herzen liegt. Dort, wo er aufgewachsen ist, in der lieblichen Landschaft am Obersee, hat Enea in den letzten 25 Jahren das Zentrum eines Landschaftsarchitekturunternehmens errichtet, dessen Ausläufer mit Zweitbüros bis nach Miami und Shanghai reichen. Hier entwirft er jährlich mehr als 150 Außenraumprojekte. Hier hat er seine riesige Baumschule auf einem Areal von 10 Fußballfeldern. Hier hat er unter freiem Himmel sein einmaliges Museum eingerichtet, ein Museum für die Kunst der Natur, nämlich Bäume. Seine Baumschätze rettet er oft von Baustellen, wie einen 150 Jahre alten japanischen Ahorn, der dem Umbau der Kongresshalle in Zürich weichen sollte. In Eneas Baummuseum hat er eine neue Heimstatt erhalten. Jeder alte Baum, der verschwindet, sei ein Riesenverlust für die Umwelt, rechnet Enea vor und handelt. Die Literaturbeilage der Welt druckt ein Interview mit dem amerikanischen Schriftsteller T.C. Boyle und stellt ihm die Frage, droht uns der Ökoterrorismus, Mr. Boyle. Bereits vor 20 Jahren schrieb der Autor den Roman »Ein Freund der Erde«, der unserer Gegenwart beängstigend nahe kommt. Handelt er doch von Erderwärmung, Artensterben und einem Umweltaktivisten, der in die Schlacht zieht. Ob Greta Thunbergs Auftritt im Weißen Haus in Amerika überhaupt zur Kenntnis genommen wurde, wird der Umweltschützer und Ex-Hippie Boyle von Stefan Aust und Martin Scholz gefragt. Ich habe es zur Kenntnis genommen, weil ich ihr als Umweltschützer zustimme, so die Antwort. Boyle setzt fort, das Problem ist, wir sind hier in Amerika in unseren Kulturkriegen gefangen. Die Rechte hat die Macht im Land ergriffen und sich gegen die Umweltbewegung gestellt. Nächstes Jahr bei den Wahlen können wir das ändern. Aber bis dahin sind wir auf Proteste angewiesen und darauf, dass Greta Thunberg uns das eigentliche Problem ins Gedächtnis ruft. Boyle ist entsetzt über das, was in seinem Land abgeht. Dabei gäbe es zukunftsträchtige Vorschläge wie über eine neue Energiewirtschaft neue Jobs zu schaffen, Wind- und Solarenergie, energieeffiziente Häuser, elektrisch oder besser noch mit Wasserstoff betriebene Autos. All das ist möglich, aber, so wettert T.C. Boyle, Leute wie Mitch McConnell oder Trump scheren sich einen Dreck um die Umwelt. Sie kümmert nur ihre Macht, ihr Geld und wer sie bezahlt. Und das ist die Großindustrie. Mehr als potenzielle Terroristen fürchte er die Regierung im Weißen Haus, die Tag für Tag unsere Freiheiten einschränkt und gleichzeitig der Industrie erlaubt, jeglichen Fortschritt, den wir in der Umweltpolitik erreicht haben, zunichte zu machen. Unter der Überschrift Organversagen wendet sich Alex Rühle in der Süddeutschen Zeitung der Frage zu, wie steht es um die Presse in Europa? Er konstatiert, die Freiheit ist unterschiedlich bedroht. Zu diesem Schluss kommt er im Gespräch mit drei JournalistInnen. Marton Gerge aus Budapest berichtet, die freie Presselandschaft ist vernichtet, die Pressefreiheit noch nicht. Der Unterschied sei wichtig, betont er. Sie hätten keine russisch-türkischen Verhältnisse, Orban sei geschickt. Bartusz Wielinski aus Warschau ergänzt, uns hat man auch versucht, ökonomisch auszuhungern. Es wurden alle staatlichen Gazeta Wyborcza-Abos gestrichen. Es gab dann zwar Entlassungen, aber sie hätten überlebt. Nina Horacek, Chefreporterin der Wiener Wochenzeitung Falter, gibt zu bedenken, von all dem seien sie zwar noch ein ordentliches Stück entfernt, aber es ging zuletzt in diese Richtung. Von der Regierung wurde versucht zu steuern, worüber wir berichten. Diagnose, siehe Überschrift, Organversagen.
Adelheid Wedel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger.